She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Es ist die letzte Folge vor Weihnachten und wie könnten wir die besser füllen als mit Biathlon? Selina Grotian ist heute bei uns zu Gast und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge She Happens. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet ist heute aus der Ramsau ein sehr gut gelaunter Vinzenz Geiger.
In der Ramsau bin ich immer gut gelaunt. Servus.
Wie sehr freust du dich schon auf die Rennen am Wochenende?
Ja, sehr. Ramsau ist immer cool. Da war ich bis jetzt immer recht erfolgreich, außer letzte Saison. Aber ich denke, das war nur ein kleiner Ausrutscher. Nee, ist immer cool, da kommt meine Family immer und einige Freunde normal. Das ist immer, ja, einfach ein cooler Weltcup.
Können wir denn dieses Jahr wieder mit einem Vinzenz Geiger-Sieg in der Ramsau rechnen?
Ja, ich werde mein Bestes geben. Mal schauen, für wie viel es dann reicht. Aber ja, Massenstart ist ja jetzt mein neuer Lieblingswettkampf eigentlich. Sollte schon laufen.
Was habt ihr für Rennen am Wochenende? Ich habe gar nicht nachgeschaut.
Am Freitag Massenstart und am Samstag normales Einzel. Ja, Sonntag ist dann nichts mehr. Das haben sie irgendwie, die Tradition führen sie jetzt fort. So kam irgendwie auf in Ramsau. Das erste Mal bei der Fußball-WM Katar hieß es, dass an dem Sonntag war, glaube ich, WM-Finale dann, da hieß es, dass es keinen Sinn macht, da einen Wettkampf zu machen. Und
echt?
Ja, und jetzt ist aber die letzten Jahre so durchzogen worden. Ist nicht so tragisch, aber schön wäre es schon, wenn wir da noch am Sonntag noch einen Wettkampf hätten.
Das stimmt natürlich. Jetzt seid ihr heute angereist. Gab es denn schon Zeit für einen Sprung von der Schanze?
Ja, wir sind eben heute schon angereist, jetzt ist Dienstag. Und sind halt Nachmittag nochmal gesprungen. Das ist die letzte Chance, nochmal auf der Schanze im freien Training zum Springen. Ja, und morgen geht's dann auf die Loipe und am Donnerstag ist dann eh schon ein offizielles Training und PCR.
Du sagst das, am Donnerstag geht's offiziell schon weiter. Wie war die Woche zu Hause für dich? Hast du die Zeit nochmal gut nutzen können?
Ja, es war richtig cool. Jetzt daheim konnte man jetzt dann auch schon richtig gut langlaufen, hab da ein paar Tage genossen. Die ersten zwei Wochen waren doch hart bei mir, vor allem, weil ich ja von 0 auf 100 reingestartet bin in den Weltcup, weil ich eigentlich doch ziemlich krank war davor. Und deswegen war es jetzt ganz angenehm, mal ein paar Tage ruhig daheim trainieren. Das hat gut getan und ja, hab am Wochenende Zeit gehabt im Wintersport zum Schauen, hab eigentlich alles verfolgt. Es war ja vollgepackt, bis auf nordische Kombinationen lief gefühlt alles. Und ja, es waren ganz coole Rennen dabei.
Was hat dich am meisten beeindruckt am Wochenende?
Also ich bin immer noch ziemlich baff, dass der Pius Paschke wirklich so weitermacht. Also das ist echt einfach nur krank. Also das hätte ich, also ich hätte es nie gedacht und es ist einfach so cool, dass er einfach auf so einem Niveau springt. Das hat vor der Saison und vor einem Jahr oder vor zwei hätte das jemand erzählt, das hätte dir keiner glaubt und er selber wahrscheinlich auch nicht, aber ja, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und dann natürlich Biathlon war schon echt auch spannend anzuschauen, die Staffelrennen waren schon, da ging es schon zum Teil auch, also wie soll ich sagen, es waren nicht gerade die Favoriten, die gewonnen haben. Sowohl bei den Frauen wie bei den Herren.
Naja, das stimmt. Aber darüber wollen wir auf jeden Fall gleich noch ausführlich sprechen. Aber zum Skispringen noch. Man muss ja sagen, es ist ziemlich genau 7 Jahre her, dass der Skisprung-Weltcup gleichzeitig von einem deutschen Skispringer und einer deutschen Skispringerin angeführt wird. Damals waren es kurz vor Weihnachten 2017 Richard Freitag und auch Katharina Schmid, die jetzt nach einem famosen Weltcup-Auftakt, ich glaube, sie hat 4 Springen gewonnen von 5, stand in dem 5. aber auch auf dem Podest. Also es ist schon beeindruckend. Pius Paschke in Gelb und Katharina Schmid in Gelb.
Ja, ich find's auch krass, ja, bei der Kata. Ich habe die Springen gesehen in Zhangjiakou in Peking. Sie war schon wirklich überlegen. Also das war also an dem einen Tag, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte Vorsprung sie hatte, aber das war schon, hat sich auf jeden Fall rentiert, der Ausflug für sie.
Ja, das stimmt. Vor allem auch der ungeliebte Ausflug für Heinz Kutin.
Ja, ungeliebt. Ich glaube, wenn man das jetzt mit den Ergebnissen, fährt er wahrscheinlich auch gerne wieder hin.
Sie führt ja jetzt im Gesamtweltcup mit 380 Punkten deutlich vor der Vorjahressiegerin Nika Preutz. Jetzt steht am Wochenende noch der Weltcup in Engelberg an, bevor es für die Damen bei der Two-Nights-Tour und für die Herren bei der Vier-Schanzentournee weitergeht. Macht es Hoffnungen, dass man vielleicht nach langer Zeit mal wieder einen deutschen Tourneesieg sehen könnte? Was denkst du?
Ja, wir reden auch schon drüber im Team. Ich glaube, die Tournee ist dann doch nochmal was ganz anderes. Aber er ist ja wirklich jetzt schon so konstant und schon auch überlegen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er es macht. Ich hoffe es und es wäre einfach richtig cool, wenn er den Bann bricht, gerade er, wo jahrelang komplett eigentlich unterm Radar war und kein Weltcup und sich immer durchkämpft hat, das wäre schon einfach krass. Das würde ich ihm wünschen, aber ja, die Tournee, da muss schon viel passen und da sind dann doch nochmal ein paar andere vermutlich auch wieder dann da und ja, aber es wird spannend, wie jedes Jahr, aber ich glaube, er ist der klare Favorit, das kann man auf jeden Fall sagen.
Naja, die Tournee hat dann doch immer ihre eigenen Gesetze. Das haben wir ja die letzten Jahre gesehen. Spätestens am Bergisel.
Genau, am Schicksalsberg.
Genau. Hast du was von den Alpinen mitbekommen?
Von den Alpinen? Ich habe am Sonntag habe ich mit dem Sebi Holzmann gefacetimed während dem ersten Lauf vom Slalom, habe mir da eine Expertenmeinung geholt und ja, er war auch ganz schockiert über die Piste und die Bedingungen, es war schon, weil die sehr mal wieder beide Tage sehr, sehr schwierig. Und ja, bei den Damen habe ich auch die Stürze gesehen. Das sah schon zum Teil übel aus. Und was auch krass war, die Dinze won halt als Vorläuferin. Ich weiß gar nicht, wie schnell sie dann wirklich war, aber sie ist auf jeden Fall mal schon mal heil runterkommen.
Ja, und jetzt kehrt sie am Wochenende in St. Moritz in den Weltcup zurück, nach fast 6 Jahren Pause und mit einem künstlichen Knie. Also für mich ist das immer noch ziemlich unvorstellbar. Also ich freue mich, weil ich bin ein riesen Fan von ihr. Aber nachdem sie ja damals bei ihrem Karriereende gesagt hat, sie wird wahrscheinlich nie wieder schmerzfrei Skifahren können, ist es schon krass, was das jetzt in den, ja wahrscheinlich sogar im letzten Jahr für eine Entwicklung angenommen hat.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob es wirklich schmerzfrei ist, wenn sie da runterfährt. Ich glaube, dass es aber auch nichts so Außergewöhnliches ist im Alpinsport, dass da mit Schmerzen gefahren wird. Aber ja, ich bin gespannt, wie weit sie dann weg ist von der Spitze und wie sehr sie es dann auch wirklich krachen lässt, weil sie war ja immer bekannt dafür, dass sie immer all in geht und hohes Risiko nimmt, ist ja auch sehr, sehr oft gestürzt. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wenn sie dann eine Nummer anhat, ob sie es dann im Kopf doch wieder ausschaltet.
Michaela Schifrin wird am Wochenende nicht dabei sein. Bei der ist eh fraglich, ob sie überhaupt diesen Winter nochmal in den Weltcup zurückkehren kann. Sie war ja bei ihren Heimrennen in Killington gestürzt und hatte sich dabei eine tiefe Einstichwunde im Bauch und ein schweres Muskeltrauma zugezogen. Sie hatte aber wohl wirklich Glück, hat sie gesagt, weil die Wunde wahrscheinlich nur 1 Millimeter von ihrem Darm entfernt war. Letzte Woche wurde sie dann schließlich operiert. Doch die Genesung ist wohl nicht ganz nach Plan oder ganz ohne Komplikationen verlaufen. Deswegen muss man jetzt wohl ein paar Wochen abwarten und schauen, wie sich das alles entwickelt. Bittere Nachricht auf jeden Fall.
Ja, das ist echt hart für den Skisport, aber da muss man abwarten. Man kann nur das Beste für sie hoffen.
Was hat der Sebi erzählt? Wie geht's dem?
Ja, dem geht's soweit so gut, glaube ich. Ich glaube, dass er schon extrem geknickt war, aber ich denke, dass er durch das, dass er das jetzt schon das zweite Mal durchmacht, schon so ein bisschen da die Erfahrung schon hat und weiß, wie der Körper reagiert, auf was es ankommt. Und ja, da hilft jetzt auch nichts. Da geht's, ich denke, es geht bergauf und da muss er einfach dranbleiben.
Dann lass uns doch zu unserem heutigen Interviewgast kommen. Ich habe es schon angekündigt und ihr werdet es auch sicher im Folgentitel schon gelesen haben. Selina Grotian ist heute bei uns zu Gast und ich glaube, es gibt einiges zu besprechen.
Definitiv.
Und jetzt ist sie bei uns, zugeschaltet aus Le Gros Bonheur aus Frankreich. Hallo und herzlich willkommen, Selina Grotian.
Hallo.
Es ist sehr schön, dass du heute bei uns bist. Unsere Anfrage war ja doch ziemlich kurzfristig, aber nach dem Wochenende dachten wir, können wir Biathlon nicht außen vor lassen. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Weltcup-Sieg am Sonntag in der Staffel.
Vielen Dank.
Hast du schon ein bisschen Zeit gefunden zu verarbeiten, was da am Sonntag passiert ist?
Irgendwie noch nicht ganz. Also es war schon am Tag an sich, konnte ich es irgendwie gar nicht glauben, was da jetzt wirklich passiert ist. Also dass wir wirklich Gold geholt haben. Also so ganz realisiert habe ich es, glaube ich, immer noch nicht, dass es jetzt wirklich ein Sieg war. Oder ja, es war einfach unglaublich.
Ja, das ist wahrscheinlich auch schwierig dann direkt danach, weil wir haben in der letzten Folge über so Ziele gesprochen, die wir in seiner Karriere hatten. Das ist ja jetzt dann schon mal Weltcup-Sieg ist jetzt abgehakt.
Ja.
Bei mir war das auch so, ich hatte erst auch einen Weltcup-Sieg im Team und dann im Einzel irgendwann später. Aber das hat sich da, beim Team habe ich mich, glaube ich, mindestens genauso gefreut wie dann nach dem ersten Einzelsieg.
Ja, ich muss sagen, jetzt auch letztes Jahr fand ich irgendwie schon das Podium in Östersund fast emotionaler für mich, weil es irgendwie dann so das erste Podium für mich war. Und jetzt hat man sich irgendwie schon so langsam dran gewöhnt, mit der Staffel auf dem Podium zu stehen. Und dann ist es irgendwie zwar trotzdem noch was Besonderes, weil es ja einfach ein Sieg ist, aber irgendwie dieser erste Moment war, glaube ich, letztes Jahr fast mehr besonders für mich in Östersund wie jetzt in Hochfilzen der Sieg, weil es dann irgendwie die erste Medaille so richtig war. Ich glaube, das ist so, ja, man ist so ein bisschen abgehärtet.
Bekommt ihr dann auch wirklich beim Weltcup, sind da die Preise bei euch immer gleich, also die Pokale oder Medaillen oder sowas, oder macht das der Veranstalter immer unterschiedlich?
Immer unterschiedlich. Also wir haben jetzt so eine riesen Sektflasche bekommen, 1,5 Liter Sekt.
Ach ja,
also
in Österreich, den Schlumberger.
Ja, also es ist immer unterschiedlich und auch Pokale ist auch immer unterschiedlich, was man da bekommt.
Okay.
Ja.
Ihr habt euch ja über das gesamte Rennen mit den Französinnen duelliert. Vanessa Vogt ist als Erste in die Spur gegangen und hat mit einem Nachlader und der viertbesten Laufzeit auf Julia Tannheimer übergeben, die ebenfalls mit einem Nachlader durchkam und auf dich eigentlich zeitgleich mit der Französin übergeben hat. Du konntest dich nach dem zweiten Schießen sogar kurze Zeit in Führung gehen. Nimm uns mal mit in dein Rennen, gern auch von Anfang an.
Ja, also ich bin erstmal in der ersten Runde ganz entspannt hinter der Sophie Chauveau, also hinter der Französin geblieben. Wir hatten nämlich richtig gute Ski und dann konnte ich mich dahinter noch ein bisschen ausruhen. Und sie hat dann auch bei dem letzten Anstieg von der Runde, hat sie auch so ein bisschen versucht, ein bisschen langsamer zu machen. Aber ich dachte mir, ich gehe jetzt nicht vorbei, das wäre irgendwie schön blöd, wenn ich sie jetzt noch überholen würde. Da bin ich schön dahinter geblieben, habe so ein bisschen meine Kräfte gespart und dann habe ich ja leider zwei Nachlader gebraucht im Liegenschießen. Liegend bin ich gerade irgendwie noch ein bisschen am Rumtüfteln, weil ich mit meinem Anschlag jetzt nicht ganz so zufrieden bin gerade. Es fühlt sich nicht so sicher an wie jetzt bei den Vorbereitungen in Bukatti zum Beispiel. Und genau, habe ich jetzt leider zwei Nachlader gebraucht, aber konnte die ja dann gleich zum Glück beide Fehler wieder gut machen mit den Nachladern. Und die zweite Runde konnte ich mich dann wieder so ein bisschen an sie ranarbeiten. Da war sie ja ganz kurz vor mir beim Stehenschießen und dann konnte ich ja mit einer guten Stehenserie wieder ein bisschen was aufholen. Und dann die letzte Runde, muss ich sagen, haben dann meine Beine ganz schön zugemacht. Die sind dann irgendwie richtig hart geworden und ich war jetzt auch echt froh, dass ich jetzt heute endlich einen Ruhetag habe, weil ich fand das die ganze letzte Woche dann doch ganz schön kräftezehrend mit den drei Wettkämpfen und bin jetzt auch mal auf die Woche gespannt, wie es jetzt wird in Le Grand Bonheur mit Sprintverfolgung und Massenstart.
Wie sieht so ein Ruhetag bei euch aus? Ihr seid ja gestern von Hochfilzen nach Frankreich gereist.
Genau, also gestern war ja dann quasi so ein Reisetag für uns. Wir waren in der Früh noch kurz klassisch laufen und saßen dann eigentlich fast 10 Stunden im Auto und heute haben wir erstmal ausgeschlafen, dann schön gefrühstückt und sind jetzt mal hier in, wir wohnen in La Clusaz, sind wir mal die Straßen hoch und runter gegangen, so ein bisschen durch die Läden geschaut. Die haben ja echt coole Läden, so Ski. Ich glaube, das ist ein echt recht bekannter Skiort hier. Haben echt coole Läden und wir wollten sogar eigentlich Minigolfen gehen, weil ich habe so auf der Karte geguckt, was es hier so gibt und dann stand da Minigolf. Dann sind wir rausgegangen, ja, und dann lag da leider überall Schnee und dann haben wir uns im Nachhinein gedacht, ja, macht Sinn, dass jetzt im Winter Minigolf ein bisschen schwierig ist. Ja, und dann Mittagessen und ja, ein bisschen entspannen jetzt. Ich habe jetzt auch mal gelesen, so das, was man halt sonst, wo man da nicht so viel Zeit für hat.
Aber dann ist die Unterkunft auch gut in Frankreich, weil bei uns an dem Ort, wo wir sind, da ist oft, gibt es nicht so schöne Hotels. Mhm. Aber wenn da ein Skigebiet in der Nähe ist, dann wird es wahrscheinlich auch ordentlich sein, oder?
Ja, also man muss schon sagen, so das Essen ist so, naja, und irgendwie riecht es hier überall richtig komisch, also richtig alt einfach. Also es gibt schon bessere Hotels und es ist jetzt auch nicht so das größte Zimmer. Also auch unser Bad ist leider echt klein, aber ich glaube für Frankreich, wie du sagst, ich glaube, da kann man es noch ein bisschen schlimmer erwischen. Ich glaube, da sind wir schon ganz gut dran.
Es ist aber nicht dein erstes Mal in Le Grand-Bornand, oder? Du warst ja letztes Jahr auch noch dabei.
Letztes Jahr war gar nicht Le Grand-Bornand. Letztes Jahr war ja Lenzerheide vor Weihnachten. Ach, also stimmt. Es ist das erste Mal Le Grand-Bornand für mich. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie es wird.
Die Schneebedingungen sind aber ein bisschen besser wie in dem einen Jahr, wo alle nur Doppelstock, Denise Herrmann, alles Doppelstock gelaufen ist, gefühlt.
Ja, ich hoffe. Also ich war heute noch nicht draußen, aber es schaut echt gut aus vom Schnee. Weil ich habe auch schon die wildesten Stories von den letzten Malen gehört. Le Grand-Bornand, es muss echt ganz schön schlimm gewesen sein. Ich bin immer gespannt, weil es soll,
das war, glaub,
soll am Donnerstag bei den Herren soll es die ganze Zeit regnen und 10 Grad haben. Bin ich mal gespannt, wie es wird.
Das war so einer der witzigsten Weltcups so zum Anschauen. Als einfach die meisten einfach gar nicht mehr klarkommen sind beim Laufen. Man hat so richtig mitgelitten, aber ich glaube so als neutral oder halt als Zuschauer, als Laie, hat man da, glaube ich, nicht gewusst, was sie jetzt gerade machen oder
was
ob
jetzt abgeht,
nicht mehr langlaufen können.
Ja. Ja. Die Vanessa hat auch erzählt, sie musste sich das ganze Rennen lang das Lachen einfach nur verkneifen, weil es sah so lustig aus und ist egal, was mache ich hier eigentlich.
Ja, ich weiß noch, wir hatten nach dem Weltcup vor 2 Jahren David Zobel bei uns und der hat auch eben von dieser Eisrampe, von dieser Eispiste berichtet und das war einfach nur super lustig. Für uns natürlich, aber zum Laufen mit großer Sicherheit nicht.
Nicht so wie. Ja. Hoffen wir, dass es besser wird dieses Jahr.
Aber lass uns noch mal einen Schritt zurück nach Hochfilzen gehen. Was mich noch interessieren würde, wie fühlt es sich an, wenn man da zu zweit am Schießstand steht und super viele Fans hinter sich hat? Also merkst du was davon?
Ja, ich muss sagen, beim Stehen schießen habe ich es schon sehr gemerkt. Ich habe auch gemerkt, dass die Fans sogar gejubelt haben, wenn die Sophie jetzt daneben geschossen hat. Das fand ich dann irgendwie auch krass. Ich kam dann an und habe dann halt schon gemerkt, dass sie daneben oder den ersten schon daneben geschossen hat. Und man merkt halt auch einfach, dass es viele deutsche Fans sind. Also dass es beim selber viel lauter ist und den Jubel kriegt man dann natürlich schon mit. Und ja, und dann war ich aber irgendwie im Flow drin. Also nach dem ersten Schuss habe ich dann irgendwie einfach durchgezogen und nicht mehr so viel nachgedacht. Aber bis zum ersten Schuss habe ich schon viel noch mitbekommen, was hinter mir so abging oder neben mir.
Das ist ja auch immer in Hochfilzen so, dass da wirklich wahrscheinlich die meisten Fans aus Deutschland kommen.
Ja, das ist eigentlich fast wie Heimweltcup für uns.
Es war ja nicht nur dein erster Weltcupsieg am Sonntag, sondern vor allem auch der erste Staffelerfolg nach einer sehr, sehr langen Zeit. 1429 Tage, um genau zu sein, ist es ja, seitdem eine deutsche Damenstaffel zuletzt ganz oben stand. Damals waren es ja Vanessa Hinz, Janina Hettich-Walz, Denise Herrmann-Wick und Franziska Preuß, die in Oberhof jubeln konnten. Ich nehme aber an, du kannst dich an den Sieg wahrscheinlich nicht erinnern, oder?
Nee, ich habe früher zwar schon ab und zu Biathlon geguckt, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so die Biathlon-Zuschauerin, weil ich irgendwie viel aufgeregter bin, wenn ich es selber anschaue und das mag ich irgendwie nicht so, das Gefühl, ich fühle da immer viel mehr mit und habe dann immer gleich einen richtig hohen Puls. Da mitzufühlen, finde ich immer fast schlimmer, wie selber laufen. Aber ja, es ist schon Ewigkeiten jetzt wieder her gewesen. Es ist mir eigentlich auch gar nicht so bewusst gewesen, dass es jetzt so lange her war. Aber ich habe auch schon zu den anderen gesagt, ich finde es irgendwie schon absurd, weil wir sind jetzt nie so richtig immer ins Rennen gegangen, ins Staffelrennen und haben uns gedacht, ja, wir holen heute den Sieg, sondern es war mehr so, ja, so Podium ist schon drin, aber irgendwie mit dem Sieg hat man irgendwie schon lange nicht mehr so gerechnet. Aber dass es dann so klappt, ja, absurd.
Es ist ja auch eigentlich ein sehr junges Team, vor allem dieses Jahr. Deswegen ist die Erwartungshaltung von außen vielleicht auch nicht gerade, okay, die deutsche Staffel soll um den Sieg kämpfen oder gewinnen. Das tut er dann vielleicht auch ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben es jetzt mal bewiesen, dass es auch so klappt, wenn alles gut hinhaut, dass dann auch so eine junge Staffel einfach vorne mitreden kann.
Das macht das Ganze natürlich auch nochmal besonderer, könnte ich mir vorstellen. Wie wohl fühlst du dich auf der dritten Staffelposition? Du bist ja, glaube ich, also sobald ich das richtig in Erinnerung habe, letzte Saison häufiger auf der zweiten gelaufen.
Ja, ich muss sagen, ich fühle mich sogar mehr wohl auf der zweiten, weil ich dann einfach, ich mag das mal nicht so viel Zeit zu haben und so lange nachdenken zu können quasi. Ich bin immer froh, wenn ich es dann hinter mir habe und mich auch gut warm machen kann, vielleicht noch sogar auf der Wettkampfrunde. Ich bin da irgendwie, glaube ich, mehr der Typ früher Start wie später Start, muss ich glaube ich sagen.
Aber an dritter Position, warst du dann noch auf der Wettkampfrunde laufen überhaupt oder nur auf der Warm-up-Strecke?
Nur auf der Warm-up-Strecke dann. Und das Ding war dann eh, dass es irgendwie, bei uns hat es ja einen Neuschnee gehabt und dann war es dann doch echt langsam. Und dadurch, dass die Bedingungen auf der Warm-up-Runde so schlecht waren, hatten wir halt unseren Trainingsski nur. Also auf der Wettkampfrunde durften wir quasi mit besseren Ski laufen, aber dadurch, dass es da so steinig war, nur mit den Trainingsski. Und ich den Gefühl, irgendwie gar nicht vom Fleck gekommen und es war irgendwie richtig mühsam, das Warm-up. Deswegen ist es dann auch immer besser, auf der Wettkampfrunde sich warm machen zu können, wie auf der Warm-up-Runde meistens.
Sind das dann auch taktische irgendwie Vorstellungen oder von den Trainern oder anhand von was richtet sich das, wer wann aufgestellt wird? Weil bei uns, also ich kenne es ja nur von uns, bei uns wird das halt immer so nach dem Sprungergebnis. Wir laufen ja dann natürlich nicht alle gleichzeitig los und dann denken sich die Trainer oder denkt man sich so eine Taktik, wie man das Ganze angeht? Oder ist es bei euch dann eher, ja, jede Athletin, wann sie sich am wohlsten fühlt? Oder fragen die Trainer da auch wirklich nach?
Also es ist schon beides. Also wir besprechen uns schon, was für einen selber so ein bisschen am meisten Sinn macht. Oder wo man sich am wohlsten fühlt. Aber es ist auch so ein bisschen Taktik. Also wer zum Beispiel auf eins schon mal so ein bisschen was rausholen kann oder also es ist schon immer mehr mit Taktik, glaube ich, dann letztendlich, dass halt die Besten eigentlich auf eins und vier laufen, dass man da so ein guten Start und ein gutes Ende hat und die anderen versuchen halt einfach vorne mit dabei zu sein, schätze ich jetzt mal so, dass man das so angeht.
Aber bist du letzten Winter nicht sogar schon mal auf eins gelaufen? Einmal?
In Hofilzen war das, ja, weil ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, weil eigentlich habe ich gesagt, ich mag Start überhaupt nicht, so Massenstart, mich da so durchzukämpfen, aber es hat dann echt gut funktioniert. Ja, aber ich glaube, das war auch, weil wir da recht, oder es waren dann viele krank geworden und dann waren wir, glaube ich, immer zu viert und wollten auch mal ein bisschen neue Startaufstellungen probieren zur WM hin. Ist ja eigentlich auch immer so, dass man so ein bisschen was ausprobiert, neue Sachen, wie es funktioniert zum Beispiel. Ja. Aber wie ist bei dir, Vincent? Wo läufst du am liebsten?
Ja, also ich bin eigentlich meistens Schlussläufer. Also ich war einmal war ich Startläufer bis jetzt, aber sonst war ich eigentlich so gut wie immer Schlussläufer. Und ja, da hat man mal die Warmlaufsituation, das ist meistens eher nicht so schön.
Ja, wollte ich gerade fragen.
Aber vor allem beim Großereignis kriegt man dann doch immer mit, wie so der Rennverlauf ist. Da wird man dann vielleicht doch ein bisschen nervös, aber im Endeffekt kann man es nicht beeinflussen. Und ist auch, also mir macht es immer Spaß, weil dann kann man mal um die Entscheidung laufen und das taugt mir eigentlich schon. Aber bei meinem ersten Staffeleinsatz, das war eh direkt bei den Olympischen Spielen, da bin ich an eins gelaufen und da war ich schon sehr, sehr nervös.
Ja.
Aber da war ich noch relativ jung.
Ja, aber jetzt, wenn man auf 4 läuft, ist man ja wahrscheinlich auch mal nervös, wenn man sich so denkt, ja, eigentlich hat man es jetzt wirklich in der Hand, welche Platzierung es jetzt wirklich wird. Also man muss ja
wirklich... Ja, vor allem, weil man halt für die anderen drei auch noch irgendwo verantwortlich ist. Das macht es dann immer schlimmer, wie wenn man jetzt nur für sich selber verantwortlich ist, dann ist es ja nicht schlimm, wenn man verkackt, dann muss man halt selber hinstehen und dann trauert niemand mit dir oder was heißt, dann ist es halt, ist man einfach selber schuld, aber wenn man für die anderen verantwortlich ist, dann...
Dann hängen alle mit
ja,
mir, ja.
Ja, aber es ist ja irgendwo eine Erde, wenn man dann am Schluss laufen darf.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich meine es ja am Ende des Tages auch im Biathlon so, wenn du eine Strafrunde schießt, egal an welcher Position,
ja, es ist immer, immer blöd. Ja.
Ja, das finde ich schon krass bei euch, wenn man dann also bei den Staffelrennen wie man es dann wirklich, das hört sich jetzt hart an, aber halt, wie es dann halt eine Person so richtig versauen kann, so das ganze
Ergebnis. Aber das, also auch wenn man so, also gibt ja auch manche Rennen da haben, ich weiß jetzt, ich glaube, es war jetzt auch so mit den Norwegern, die hatten dann so eine krasse Führung und dann schießt plötzlich trotzdem jemand eine Strafrunde und dann schaut das Rennen wieder komplett anders aus, obwohl sie die ganze Zeit geführt haben. Und das ist schon immer krass, was es nochmal, wie schnell sich da das Blatt nochmal wenden kann.
Das sieht man ja öfters mal, vor allem dann so das letzte Stehen schießen. Das ist, ich glaube, da passiert schon was im Kopf dann. Egal, wie viel Vorsprung man hat.
Ja.
Zum Thema Stehenschießen. Selina, hast du das Stehenschießen von Martin Uldal gesehen?
Ja, das Schnelle.
Der in 12,9 Sekunden die Scheiben abgeräumt hat. Da ist man schon ein bisschen beeindruckt, oder?
Ja, vor allem, also man denkt sich, manche machen bei 12,9 Sekunden den ersten Schuss und er macht da, haut da schon alle Scheiben weg. Das ist schon echt richtig krass. Und dann, also ich habe es mir dann angeguckt und dachte mir, es hat jemand gesagt, dass der so schnell geschossen hat. Und dann dachte ich mir, aber der hat ja nicht, also wenn ich so schnell schießen würde, dann würde ich halt auch einfach nicht alle treffen, aber er hat ja auch nur einen Fehler geschossen. Das fand ich dann irgendwie auch Wahnsinn. Ja, der ist schon.
Das ist der Norweger, der das Gewehr anders abschultert, oder? Das fand ich auch echt irgendwie cool zum Sehen, mal was komplett anderes. So gefühlt, jetzt gibt es Biathlon schon so lang, dass da nie vorher jemand draufkommen
muss. Ja, dass es so lange gedauert hat, das finde ich auch krass. Aber also wir haben uns schon die ganze Zeit so diskutiert und so überlegt, aber so Frauen haben uns gedacht, können das wahrscheinlich gar nicht, weil du irgendwie so die Kraft in deinem Arm brauchst, um die Waffe so hochheben zu können. Also es ist schon
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob man sich dann denkt, hey, ich probiere das jetzt auch gleich aus oder verschiebt man das lieber mal erst auf den Sommer und bleibt bei seinen Routinen.
Ja, ich glaube auf jeden Fall erstmal bis zum Sommer warten und erstmal sein eigenes Ding noch durchziehen. Das ist, glaube ich, eh die Frage. Also ich persönlich denke immer so, ja, die 2 Sekunden oder sowas muss ich jetzt auch nicht rausholen mit so einer Technik oder so. Es sind ja wirklich bei ihm dann schon fast 20 Sekunden im Vergleich zu anderen, die er da quasi gut macht. Also es ist schon, also beim Schießen kann man schon richtig viel noch Zeit rausholen, aber es ist halt die Frage, wenn er jetzt auch so schnell schießt, ob das halt immer so gut funktioniert, kann ja auch sein, dass er mal 4 Fehler dabei schießt. Mit einer Sekunde immer zwischen den Atmungen oder ich weiß nicht, wie viel es waren, wahrscheinlich noch nicht mal eine Sekunde zwischen den Schüssen.
War das schnellste Schießen oder gibt es da irgendwie so Rekorde?
War bestimmt das schnellste.
Das glaube ich auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da noch ein schnelleres gibt. Vielleicht mal Johannes Tinius Bö im Sommer auf Instagram, wenn er aus dem Training mal wieder irgendwas postet, um die Konkurrenz zu schocken. Aber das ist natürlich was anderes.
War schneller, glaube ich, kaum. Aber es ist schon schwierig, so wenn man dann mal sagt, ja, man macht's nach und sowas. Ich glaube, da muss jeder mal so seinen eigenen Weg finden, was für sich am besten ist. Ich könnte es jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht, dass ich da mit meiner einen rechten Hand also die Waffe so stabil halten kann. Glaube ich, auch mal so Gewehrsache und auch mit dem Magazin. Ich glaube, der hat es ja wahrscheinlich unten am Schaft oder so. Ich muss wahrscheinlich relativ alles nah beisammen sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch Typsache, wie schnell man mit Veränderungen an der Waffe oder generell beim Schießen umgehen kann. Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, du hast diese Saison noch ein paar Probleme beim Liegenschießen. Hast du schon herausfinden können, warum?
Also wir haben jetzt so ein bisschen am Handstopp vor und zurückgestellt, vor der Staffel nochmal. Da hat es sich eigentlich schon mal ganz gut angefühlt, aber ich will einfach nochmal gucken, oder wir wollten jetzt nochmal hier in Le Corbanon schauen, ob es vielleicht noch irgendwas anderes gibt, weil schon viel Bewegung einfach auf der Waffe drauf ist. Also man sieht es bei den Videos. Mich wundert es halt irgendwie sehr, weil in Mukati habe ich richtig gut geschossen bei den Vorbereitungen. Da hat eigentlich immer alles super gepasst und jetzt irgendwie auf einmal, dann war ich in Kondiolati und dann auf einem Tag irgendwie, keine Ahnung, ging es plötzlich nicht mehr so. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob vielleicht irgendwas locker geworden ist beim Handstopp oder so, aber wir schauen da einfach jetzt nochmal nach, vielleicht ein bisschen fester den Handstopp nochmal ziehen. Da gibt es so eine Lasche, dass es einfach ein bisschen mehr Spannung drauf ist. Mal gucken, aber ich hoffe, ich krieg's noch rechtzeitig hin.
Habt ihr da dann irgendwie einen speziellen Techniker oder so dabei, der sich mit Waffen gut auskennt oder so einen Waffenbauer, oder regeln das die Trainer dann?
Die Trainer machen das dann immer jetzt hier vor Ort. Der Kri wollte es jetzt mit mir machen. Und ansonsten haben wir ja immer den Prisi, den Sandro Prieslinger in Oberhof. Der schaut da eigentlich auch manchmal drüber, wenn man jetzt in Oberhof vor Ort ist, dass da halt alles passt und alle Schrauben auch festsitzen und sowas. Der kennt sich damit halt noch viel besser aus mit dem Waffenzeug.
Gibt's dann?
Aber jetzt so vor Ort immer Trainer.
Gibt's da Nationen, die da irgendwie schon immer jemand dabei haben? Weil so, wenn man ans Langlaufen denkt, wie viele bei den Norwegern da Leine Wachser und Leute mit dabei sind, oder jetzt im Ski-Alpin, wenn man hört, da Lukas Braten hat 9 Leute nur für sich selber dabei. Da könnte ich mir ja schon vorstellen, dass ein Biathlon vielleicht auch irgendjemand seinen eigenen Gewehrmechaniker, wie sich das auch immer nennt, dabei hat.
Ich wüsste jetzt von keinem, also ist mir jetzt noch nicht so bekannt gewesen, aber ich kann es mir vielleicht schon vorstellen, dass manche extra Schießtrainer da mit ins Boot holen oder sowas, spezielle für die Waffen. Aber so genau wusste ich es jetzt auch nicht. Aber das war in Kasachstan, da hat nur eine zu mir gesagt, dass sie zum Beispiel extra so einen Imbusschlüssel haben und dann immer die Schrauben genau, also immer gleich festziehen. Das fand ich irgendwie auch interessant. Die haben also auch allein bei den Schrauben immer geschaut, dass die Schrauben genau fest drinne sind. Also wirklich so auf den Punkt. Ja, das fand ich auch ganz interessant.
Ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schwierig umzusetzen, weil das macht man beim Rad, schaut man auch mal, dass der Druck genau richtig ist. Mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein von den Drehmomentschlüssel.
Ja, Drehmomentschlüssel, ja, genau. Stimmt.
Da kann man einfach einstellen, dass es immer gleich ist, so in der Theorie.
Ja.
Zu Kontiolahti muss man sagen, der Saisonstart war für dich natürlich auch nicht ganz einfach. Du bist mit Sicherheit mit anderen Erwartungen nach Finnland gereist, bist im verkürzten Einzel 50. geworden und im Sprint dann 48. Wie ging es dir selbst nach den beiden Rennen?
Nach dem Einzel war ich irgendwie auch noch nicht, also ich habe mich da noch nicht so richtig on point gefühlt. Ich war ja leider davor krank und irgendwie die erste Einheit davor, vor dem Einzel, die hat mich schon ganz schön mitgenommen. Ich habe da irgendwie so hohe Pulswerte gehabt in der Einheit. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber ich war irgendwie richtig lange im I5 bei der Einheit, obwohl es eigentlich nur so eine I3, I4 Einheit war. Ich glaube, mein Körper war da vielleicht noch einfach gar nicht so ready für so schnellen Wettkampf dann. Und nach dem Sprint war es dann eigentlich echt gut. Da hatte ich auch eine gute Laufzeit und konnte eigentlich da wieder ein gutes Gefühl mitnehmen nach dem Sprint. Aber so der Einzel und Sprint vom Schießen her, das hat mich überhaupt nicht glücklich gestimmt und mir auch irgendwie nicht so viel Sicherheit gegeben. Ich dachte dann, in Hofhülsen wird es besser, oder war ja dann eigentlich auch ganz gut mit 0-1 im Sprint. Aber irgendwie so richtig am Schießstand läuft es gerade noch nicht so, wie es mir vorgestellt hat oder wie es im Training davor mal gelaufen ist. Aber Kontiolahti würde ich so alles in allem als guten Lehreinstieg quasi sehen. Also es war jetzt noch überhaupt nicht perfekt, aber ich konnte schon so ein paar Sachen mitnehmen nach Hofhülsen einfach für die nächsten Wettkämpfe.
Wie groß ist da die Lücke zwischen, es ist eigentlich erst meine zweite richtige Weltcup-Saison, zu jeder erwartet irgendwie super viel von dir und zu deiner eigenen Erwartungshaltung, die du an dich selbst hast?
Ja, also irgendwie schon groß. Also ich will natürlich irgendwie selber immer, ich habe ja schon ein bisschen mehr Erwartungen jetzt an mich selber, glaube ich, wie letztes Jahr. Ich sehe es jetzt irgendwie schon mittlerweile, dass ich halt jetzt angekommen bin und das ist jetzt wirklich schon ein Jahr quasi vorbei im Weltcup. Und ich habe jetzt auch irgendwie selber schon eigene Erwartungen an mich selber, die ich auch wirklich erreichen will. Letztes Jahr habe ich mir so gedacht, ja, jetzt schaue ich einfach mal, was jetzt letztendlich rauskommt bei den Rennen. Aber dieses Jahr habe ich irgendwie schon so gewisse Ziele, die ich einfach erreichen will. Und ich glaube, da ist einfach der Druck von mir selber größer geworden im Vergleich zum letzten Jahr, weil es jetzt einfach schon, dieses Lernjahr hatte ich quasi für mich schon, finde ich, selber. Und klar, ich habe jetzt noch lange Zeit oder es ist jetzt schon noch ein Stück nach oben oder bis ich wirklich fest ankomme und mich wirklich eingelebt habe quasi im Weltcup. Aber trotzdem habe ich irgendwie schon, will ich mit ein bisschen mehr Ambition rangehen.
Was hast du aus dem letzten Jahr mitgenommen?
Ich glaube halt einfach, ein bisschen ruhiger zu sein am Schießstand. Ich glaube, da wollte ich einfach zu viel. Das hat, glaube ich, schon gut geklappt. Ich glaube, es liegt jetzt einfach nur an dem Anschlag, dass es halt nicht funktioniert. Ich glaube, so an sich am Schießstand bin ich eigentlich recht ruhig unterwegs und versuche da jetzt auch nicht so schnell die Scheiben umzuschießen. Und ich glaube halt auch einfach viel mit, also auch in der Strecke ruhig zu sein. Also nicht so sich stressen zu lassen, sondern einfach entspannt zu laufen. Ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die ich mitgenommen habe. Einfach ein bisschen ruhiger und entspannter zu sein. Sei es auf der Strecke oder am Schießstand. Also das kennt man, glaube ich, schon, dass man einfach gestresst auf der Strecke unterwegs ist und dann geht es eigentlich in die falsche Richtung. Also wenn man, also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ja, okay.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es nicht gerade optimal ist, vor allem fürs Schießen.
Aber wenn du sagst, natürlich ist deine eigene Erwartungshaltung gestiegen, aber trotzdem ist auch der Erwartungsdruck an euch als Mannschaft selbst sehr groß. Natürlich hat man Franziska Preuß, eine sehr, sehr erfahrene Athletin, Vanessa Vogt, die jetzt auch schon ein bisschen länger im Weltcup dabei ist. Aber es sind natürlich auch die Augen auf euch Junge gerichtet. Auf dich nach deiner ersten Weltcup-Saison letzten Winter. Julia King, Julia Tannheimer, die super Ergebnisse gebracht hat. Johanna Puff, die jetzt leider dieses Jahr kein Rennen mehr laufen kann. Dann gibt's noch Marlene Fichtner, die im IBU Cup super in die Saison reingestartet ist und jetzt in Hochfilzen ihr Weltcup-Debüt gefeiert hat. Wie gehst du mit dieser Erwartungshaltung, die auf euch Junge gerichtet ist, um?
Ich muss schon sagen, dass es mich jetzt in Kontiola, die schon ein bisschen mehr mitgenommen hat, weil man einfach die ganze Zeit so unterwegs ist, oh, es kann sein, dass ich einfach nächstes Rennen wieder ausgetauscht werde oder wieder in den IBU Cup zurück muss. Also man hat auf jeden Fall so eine gewisse Anspannung immer da oder man weiß einfach, man muss die Leistung bringen. Wenn man sie nicht bringt, dann kann es auch schnell wieder vorbei sein. Und so ist der Druck von außen eigentlich schon da. Aber ich denke, das ist so ein ganz guter Druck, dass du weißt, du musst dich einfach brutal anstrengen und die Leistungen müssen sitzen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man quasi Angst davor hat zu versagen. Also es ist eigentlich eher so ein ganz guter Druck, würde ich ihn beschreiben.
Vielleicht eher ein Ansporn auch.
Eher Ansporn, sowas, ja.
Was hast du noch für die Saison? Was ist so dein Highlight dieses Jahr?
Auf jeden Fall die WM in der Lenzerheide. Ich habe jetzt zum Glück schon die WM-Norm geschafft in Hochfilzen. Da ist jetzt eigentlich so ein kleiner Stein vom Herzen, sagt man das so? Stein vom Herzen gefallen, dass ich die Norm erreicht habe. Und ich freue mich da schon brutal drauf auf die WM. Ich glaube, das wird richtig cool. Lenzerheide ist auch ein Ort, der mir sehr gut taugt. Da hatte ich ja auch die EM vor 2 Jahren mit dem IBU Cup und freue mich schon riesig da drauf.
Ich muss sagen, ich frage ja immer eher ungern nach Zielen für die Saison, weil man doch immer daran gemessen wird und es natürlich auch viele gibt, die vielleicht eher ungern darüber sprechen. Aber was würdest du sagen, worüber würdest du dich freuen oder was muss jetzt vielleicht auch unabhängig von Ergebnissen für dich passieren, dass du dann zufrieden aus dem Winter rausgehst?
Ich denke, wenn ich einfach meine Schießleistung gerade verbessern kann, da wäre ich schon viel glücklicher. Wenn das endlich mal hinhauen würde, das wäre so mein größtes Ziel. Und wenn ich dann einfach so wie letztes Jahr, ich glaube, das hat mich richtig stolz gemacht, dass ich da zum Schluss einfach nochmal so drauflegen konnte bei den letzten Wettkämpfen. Das ist eigentlich auch so ein Ziel von mir, dass ich da die ganze Saison gut durchstehe und nochmal auch zum Schluss meine Leistung zeigen kann. Auch bei den letzten Rennen.
Das sind bis zum so letzten Trimester Ziele. Ist ja zum Glück doch noch ein bisschen Zeit. Wie ist denn gerade die Stimmung bei euch im Team nach den ersten beiden Weltcup-Wochenenden? Ich meine, ihr habt jetzt einen Staffelsieg gefeiert, Franziska Preuß trägt das gelbe Trikot, aber bei den Herren läuft es leider ein bisschen durchwachsen, ne?
Ich denke, die Stimmung ist richtig gut. Also sagen wir noch Platz für ein bisschen Spaß immer beim Essen oder so, auch mit den Jungs. Wir sind ja zum Glück immer zusammen unterwegs und können auch so ein bisschen immer rumscherzen oder wir spielen auch mal was zusammen. Also es ist eigentlich immer eine richtig coole Stimmung im Team und ich denke auch jetzt bei den Frauen zum Beispiel, dass wir da zuversichtlich in die Rennen jetzt nochmal reingehen, in das letzte Drittel quasi vom Trimester und dass wir auch wissen jetzt, dass wir es drauf haben oder wir haben jetzt alle gute Leistungen gezeigt in Hochfilzen, die Frauen. Und ich glaube, da können wir recht zuversichtlich jetzt nochmal in die letzten Rennen reingehen. Und natürlich jetzt auch mit den Jungs, also man baut sich da, glaube ich, auch immer gegenseitig gut auf oder das ist immer ganz cool mit den Jungs, weil dann kann man, auch wenn es mal nicht so gut läuft, ein bisschen ablenken mal oder ja, man ist halt auch füreinander da, auch mit den Jungs jetzt zum Beispiel. Da ist die Stimmung auch richtig gut.
Und was man noch sagen kann, jetzt für den Kader am Wochenende für Marlene Fichtner rückt jetzt Anna Weidel ins Team. Finde ich schon spannend, dass da jetzt diese Saison, du hast es vorhin angesprochen, häufiger durchgewechselt wird.
Ja, ist schon interessant, wie schnell dann letztendlich ausgetauscht wird. Aber man sieht es ja auch bei den anderen Nationen, also jetzt auch Norwegen ist eigentlich auch gut dabei oder auch Frankreich, die sind da mittlerweile auch jetzt schnell, dass da viel rumgetauscht wird oder viel durchgewechselt wird. Finde ich aber, glaube ich, ganz, ist halt immer so eine Frage, weil einerseits muss man ja auch irgendwie den Leuten von unten wieder eine Chance geben, hochzukommen. Andererseits ist es auch irgendwie mal ganz gut, wenn sich so ein Team mal eingespielt hat, dass es dann auch alles gut funktioniert. Also es hat eigentlich so zwei Seiten. Aber ich denke, es ist ganz gut, dass da mal ein bisschen neuer Schwung wieder reinkommt.
Ich muss sagen, ich find's gut, weil die letzten Jahre wurde ja oft eher weniger ausgetauscht, weil natürlich die im Weltcup waren, auch oft gute Leistungen gebracht haben und es war dann schwierig war, vielleicht auch zu wechseln. Aber es bringt Schwung und es motiviert natürlich auch die in die BU-Cup sind, weil sie wissen, die Chance auf den Weltcup ist da.
Ja, einfach ein gesunder Konkurrenzkampf. Also man weiß, das kann schnell gehen, du musst die Leistung irgendwie bringen. Und du weißt dann auch, wenn du gute Leistungen im IBU-Cup hast, dass du auch die Chance hast, den Weltcup hochzurücken. Also, ja.
Talje Bö wurde jetzt ja ausgewechselt oder darf jetzt nur beim Massenstart starten. Geht er dann auch zurück in den IBU-Cup oder meint ihr, der bereitet sich dann anderweitig vor?
Ich denke, dass der schon drinnen bleiben wird. Also ich glaube, das ist schon so ein Name. Klar, ist halt die Frage, ob es nur, weil er Taye Bö ist, dass er halt drinnen bleibt. Aber ich kann es mir vorstellen, dass er, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis macht. Wie es die Norweger meistens irgendwie machen, wenn sie, letztes Jahr war es ja auch der Lagreit, kurz vorm Aus und plötzlich holt er wieder einen Sieg. Ich glaube, bei denen, die können auch irgendwie so schnell von Tag zu Tag umschalten und dann doch wieder so ein Wunder raushauen. Aber ich glaube kaum, dass sie den Tal jetzt in den IBU Cup runterschicken. Kann ich mir kaum vorstellen.
Er ist ja auch im Gesamtweltcup aktuell Elfter, habe ich vorhin gesehen. Also
aber ich find,
gar nicht so
ich
schlecht.
Ich finde es trotzdem krass. Also da sieht man wieder, wie hoch der Konkurrenzkampf im norwegischen Team ist.
Genau.
Ich meine, er ist in Hochfilzen im Sprint 24. geworden, im Verfolger 10. Und ist ja trotzdem im Gesamtweltcup noch unter den besten 25. Also du hast ja gerade gesagt Elfter. Das ist schon verrückt. Ich war auch überrascht,
ja,
als ich die Meldung gesehen habe.
Ja, das ist trotzdem krass, weil die anderen sind da Also man wüsste jetzt überhaupt nicht, wen man sonst raus oder austauschen könnte, aber von unten, die nächsten fangen ja schon wieder an, EBU Cup die ganze Zeit zu gewinnen. Also die Norweger, das ist next level.
Aber Selina, dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank, dass du mal wieder bei uns vorbeigeschaut hast.
Ich danke euch auch.
Ganz viel Erfolg fürs Wochenende. Und ich bin mir sicher, vielleicht sehen wir uns ja dieses Jahr wieder irgendwie beim Langlaufen
auf der
Salzer Alm oder so.
Salzer Alm. Bestimmt.
Ganz sicher.
Bestimmt wieder unterwegs.
Ja, auf jeden Fall.
Nee, sehr cool. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch frohe Weihnachten. Auch wieder die Zeit daheim genießen zu können. Vor allem, ja, ihr seid jetzt auch schon lange unterwegs, oder?
Wir waren jetzt eben daheim und sind jetzt wieder angereist nach Ramsau und haben jetzt da am Wochenende noch mal Weltcup und dann haben wir erstmal ein bisschen heim. Pause, aber
ja. Auf jeden Fall Zeit daheim genießen und schönes neues Jahr dann.
Wünsche ich dir auch.
Warst du zu Hause in den letzten Wochen nochmal oder bist du seit Finnland durchgehend unterwegs?
Bin seit Finnland unterwegs. Sind jetzt schon wieder 2 Wochen fast. Ja.
Ach Gott. Ja, da freust du dich dann auch auf ein paar ruhige Tage daheim mit der Family, gell?
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich schnell heimkomme am Sonntag. Bin ich mal gespannt. Ist doch ein Stückchen von Frankreich.
So viel also zum Biathlon und zu den anstehenden Weltcuprennen am Wochenende in Le Grand Bornand. Finde sie dir auf jeden Fall schon mal ganz viel Erfolg für deine quasi, wie formuliere ich das jetzt richtig, ich kann jetzt nicht Heimrennen sagen, aber deine Rennen hat einen sehr erfolgreichen Ort für dich.
Ja, ich habe mir auch schon selber die Frage gestellt, ist das jetzt mein Lieblingsort hier ist oder nicht, aber ich glaube, Lieblingsort ist noch nicht, aber es gehört auf jeden Fall zu den favoriten Orten.
Ja, jetzt warte mal ab, wenn du am Wochenende gewinnst oder aufs Podest läufst, dann wird es vielleicht dein Lieblingsort.
Nee, ich glaube, da lege ich mich noch nicht drauf fest.
Sehr gut. Und wie immer, falls ihr uns noch irgendwas sagen wollt oder irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne auf Instagram an she.happens oder gerne auch per Mail an team@shehappens.de. Und dann wünschen wir euch eine schöne letzte Woche vor Weihnachten und bis nächste Woche. Moritz ist dann hoffentlich auch wieder dabei.
Ich denke auch. Wenn es dann wieder besinnlich wird, kehrt er wieder zurück.
Sehr gut, so nämlich. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.